Ja, herzlichen Dank, Astrid, für die ausführliche und liebevolle Einführung. Ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie zu späten Dezemberzeiten um diese Uhrzeit sich noch hierhin hiefen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich krächze so ein bisschen auf dem letzten Loch und habe deshalb auch leider meinen Vortrag umgestalten müssen. Was ich versprochen habe zu tun, war noch so neu für mich selbst, dass ich es nicht geschafft habe. Also ich habe ja eigentlich versprochen, auch zur Müllthematik zu reden. Daran bin ich jetzt gescheitert intellektuell, das muss ich jetzt noch machen. Also bin ich jetzt etwas zurück, greife ich jetzt zurück auf was anderes, was ich schon besser kann, aber Sie hoffentlich nicht kennen. Und das ist jetzt aber so aufgebaut, also mit so einem halbwegs systematischen Vortrag, dass ich leider vorlesen muss, auch das noch. Und das noch ohne Bilder und PowerPoint, also ist ein bisschen dröge. Aber ich hoffe, Sie halten das irgendwie durch. Ich gebe mir Mühe, Sie einschlafen zu lassen und versuchen Sie, wenn Sie mich nicht verstehen, mir zu signalisieren, wann das der Fall ist, damit ich eine Chance habe, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Ich bin Schnellsprecherin, von daher kann ich schon mal ergeben, dass Sie kein Wort verstehen, dann einfach so vielleicht quietsch sagen oder so. Dann versuche ich langsamer zu sprechen. Also ungefähr 40 Minuten, bitte nicht jetzt schon einschlafen. Ich fange mal an. Also in diesem Vortrag möchte ich versuchen, das Programm einer medienphilosophischen Anthropologie zu konturieren, mit Betonung auf medienphilosophisch, an der wir in Weimar seit vielen Jahren eben auch mit Nicht-WeimarerInnen, wie Astrid Tausch schon gesagt hat, kollaborativ arbeiten. Momentan sitzen 12 Doktorandinnen daran, in sehr viel saftigeren und ich sag mal viel, viel beispielbezogeneren Versionen dieses Leitkonzept des Andromedialen zu reflektieren. Das wäre jetzt für Sie schöner, sich mal digitale Fashion-Strecke anzugucken. Habe ich alles nicht dabei, müssen Sie jetzt von den inneren Augen versuchen hochzumalen und vielleicht können Sie assoziativ so mitgehen, dass Sie sich selber so kleine Projekte ausmalen. Also den Einsatz bei der sogenannten Andromedialität, das ist auch so ein Zungenbrecher, ich habe immer noch kein besseres Wort gefunden bis jetzt, vielleicht haben wir da auch noch Möglichkeiten, heute kreativ Alternativen zu finden, also Andromedialität oder kurz AM vielleicht, skizziere ich im ersten Teil des Vortrags eben kurz und eher thetisch, das ist halt so eher was Apodiktisches, weil es sonst wieder zu lang wäre, alles einzuführen. Und im zweiten, längeren Teil des Vortrags leite ich über zu einem der ersten medienanthropologischen Studien, das heißt kürzlich, also einen lange vergessenen, wieder, aber jetzt wiederentdeckten Philosophen, nämlich Günther Anders. Es geht aber um das Buch Die Antiquiertheit des Menschen. Jetzt denken Sie wahrscheinlich schon, nein, das ist ja selber antiquiert. Ja, es ist aus den 1950er Jahren. Trotzdem hoffe ich, dass ich Ihnen was daraus nehmen oder holen kann, was auch interessant ist, obwohl das so ein alter Stinkstiefel ist, kann man sagen. Also er ist für mich trotz anachronistischer und auch kulturnihilistischer Züge aus vielen Gründen interessant, aber vor allem deshalb, weil sie in seinem Schwanken zwischen einem traurig sich verabschiedenden Anthropozentrismus, der in seinen Augen mit einer missglückten posthumanen Überwindung zusammengeht, zeigt, wie notwendig und schwer es zugleich ist, der anthropozentrischen Denktradition entkommen zu wollen. Und das ist der Anspruch des anthropomedialen Konzepts. Da geht es darum, dem Anthropozentrismus entkommen zu wollen. Und ich kann Ihnen sagen, der hat eine gewisse starke Rückziehkraft, die immer wieder sozusagen sich einstellt. Das Verdrängte steht also dauernd zurück. Im Ausblick komme ich dann noch kurz auf das Anthropozän zu sprechen, was ich eigentlich ursprünglich mal machen wollte, und dessen anthropologische Ambivalenz vielleicht noch mal kurz mit ins Spiel zu bringen. Der Ansatz, den ich hier und anderen aus verfolge, besteht grundlegend darin, eine medienwissenschaftlich informierte Perspektive mit einer philosophisch Informierten zu verbinden. Also ich habe die Philosophie nicht ganz verlassen, um sie zu überwinden, sondern Medienphilosophie ist das Feld, auf dem ich denke, dass das produktiv gemacht werden kann, die eigentlich sonst nicht im Dialog stehende medienwissenschaftlichen Expertise mit den philosophischen eigentlich zusammenzubringen und in beide Richtungen gewissermaßen sich kritisch spiegeln zu lassen. In puncto Medienanthropologie wird also eine Art Kompromiss gesucht, auch eine Art Kompromiss, kann man sagen, die zwischen Philosophie und Medienwissenschaft vermittelt. Denn weder soll in der Folge Friedrich Kittlers oder in strikt technikphilosophischer Manier auf anthropologische Überlegungen gänzlich verzichtet werden, noch kann und soll an die anthropozentrische Tradition speziell der Philosophie unkritisch angeschlossen sein. Die Herstellung eines in beide Richtungen kritischen Dialogs, ich sage das gerade, zwischen Philosophie und Medienwissenschaft, so ist zumindest die Hoffnung, soll da sozusagen neue Impulse setzen und Abhilfe schaffen. Die Rede etwa von soziotechnischen Systemen, die Sie auch schon öfter gehört haben, etwa von Ropol oder Cyborgs, hier bestimmt dauernd Haraway, oder Biofakten von Karafilis, Techno 10, Oliver Schaut, oder Hybriden, Latour, weisen aus ganz interdisziplinären Disziplinen kommend auf eine gemeinsame Beobachtung hin. Wir haben es in soziologischen, ökonomischen, ökologischen und biologischen Hinsichten, also allenthalben, offenbar mit Gemengelagen und Mischungsverhältnissen von Heterogenem zu tun, die epistemische, ontologische, politische und nicht zuletzt aber auch anthropologische Fragen aufwerfen. Wenn Medientechniken und ihre Logiken nicht nur als äußere, instrumentelle Faktoren gedacht werden, deren man sich immer bedienen kann, sondern als aktive Wirkkräfte ihrer selbst, also oder als aktive, eigenmächtige Wirkkräfte, die sich tief ins menschliche Selbstverhältnis und in die Körper einschreiben, dann müsste das unbedingt Konsequenzen auf anthropologischer Ebene haben. Und in dieser Beschreibung, also in dieser Verschränkungsbeschreibung, greift eine einfache Entgegensetzung von Natur und Technik nicht mehr, weil sie von Biofakten sprechen oder von Cyborgs reden oder von sozio-technischen Systemen, dann greift keine Entgegensetzung von Natur und Technik mehr. Aber ohne weiteres, weil dann schon menschliche Existenzweisen ihrerseits hybride Formationen sind. Ob es sich um verwaltungstechnische Bereiche des Lebens handelt oder um Verkehrstechnologien, soziale Medien oder Museen, stets bringen konkrete medientechnische Milieus mit ihren Institutionalisierungen den ihnen verbundenen Diskursen, Praktiken und Logiken auch ihnen entsprechende Existenzmodi hervor. Von solchen konkreten Milieus her betrachtet sind menschliche und nichtmenschliche Faktoren auf einer und derselben ontologischen Ebene gewissermaßen anzusiedeln, von woher die jeweiligen Mischungsverhältnisse dann im konkreten Situationsbezug beschreibbar werden, anstatt von einer abstrakten Hierarchie zwischen ihnen auszugehen. Eben dieser Grundgedanke liegt Ansätzen der ANT, der These vom Technozän oder auch der Theorie des Andromedialen zugrunde. Folgt man dieser symmetrisierenden Denkrichtung konsequent, so ist das klassisch aufklärerische Bild von einer souveränen, instrumentalisierenden Herrschaft des sogenannten Menschen über Natur und Technik aufzugeben. Wie immer utopisch oder dystopisch man den Einfluss einzelner Techniken und Medien für unsere Lebenswelten heute auch einschätzt, Hitlers programmatische Diagnose aus dem Jahre 1985 ist aktueller denn je, wonach Medien unsere Lage bestimmen, die eine Beschreibung verdient. Doch während er glaubte, dass sich jede Anthropologie genau deshalb erübrigen würde, weil die neuen algorithmusbasierten Technologien das anthropogenerische Medium der Schrift mitsamt dem sogenannten Menschen aufgesaugt und davongetragen hätten, soll mit dem Einsatz bei dem Anthropomedialen ein anderer Weg, wie gesagt, gesucht werden. Denn die Fragen nach der Situiertheit, Verstricktheit und Endlichkeit sowie normativ relevante Fragen nach Freiheitsspielräumen, Verantwortung und Autonomie bleiben auch dann drängend und nicht abschüttelbar, wenn die mediale Einformung menschlicher Lebensvollzüge vollumfänglich zugestanden wird. Können Sie mich noch verstehen? Oder sind Sie schon am Ende? Geht's noch? Oder? Ja. Langsamer.
Ja, also ich glaube, da kam auch gerade schon eine Nachricht im Chat. Also ich finde es gerade sehr ein bisschen schwierig zu folgen, weil es einfach ein bisschen schnell.
Okay, ich versuche. Haben Sie denn an einer bestimmten Stelle schon ab Abgang? Also vielleicht kann ich nochmal diesen nochmal zurückgehen.
Ja, mach einfach weiter, aber langsam.
Vielleicht nochmal die anthropomedialen Fragen.
Warte mal, die Frage, wo waren jetzt die Fragen?
Das war jetzt der letzte Teil eigentlich.
Der letzte Teil. Also ich gebe vielleicht mal genau. Also vielleicht, also ob es sich um verwaltungstechnische Bereiche des Lebens handelt oder um Verkehrstechnologien, soziale Medien oder Museen, stets bringen konkrete medientechnische Milieus mit ihren eigenen Institutionalisierungsformen und eigenen verbundenen Diskursen, Praktiken und Logiken auch entsprechende Existenzmodi hervor. Also ein Medienmilieu bringen spezifische Existenzmodi hervor. Von solchen konkreten Milieus her, medialen Milieus her, betrachtet sind menschliche und nichtmenschliche Faktoren auf einer und derselben ontologischen Ebene anzusiedeln. Von woher, also dann von dieser Ebene, die jeweiligen Mischungsverhältnisse dann im konkreten Situationsbezug beschreibbar werden. Also wenn wir von konkreten Milieu- und Existenzrelationen ausgehen, dann können wir sozusagen situiertes Wissen in der Form betreiben, dass wir medienanthropologische Szenen gewissermaßen eingrenzen, zum Beispiel, sage ich mal, die Szene des Kinos oder die der Verkehrstechnik oder die des Museums und dort gewissermaßen die milieuspezifischen Operationen der Verschränkung, Adressierung zum Beispiel von menschlichen Existenzweisen ausbuchstabieren. Das ist also der methodische Nebengedanke. Und dieser Grundgedanke der Vermischtheit liegt Ansätzen der Actor Network Theory, das wissen Sie, und auch der These vom Technozän Oliver Schlaut und auch der Theorie des Anthropomedialen zugrunde. Also wenn man dieser eher symmetrisierenden Denkrichtung konsequent folgt, Symmetrisierung heißt jetzt hier, wenn man Symmetrie annimmt zwischen Menschen und nichtmenschlichen Faktoren und keine Hierarchie, also Mensch steht über den Dingen oder unter den Dingen, sondern ist sozusagen auf derselben Ebene anzusiedeln, sodass noch nicht automatisch klar ist, wie Verhältnisse hier gedacht werden müssen. Menschen sind also nicht einfach schöpferisch Macher der Dinge, sondern können auch genauso gut Gemachte sein. In dem Sinne heißt Symmetrie die gleiche Wertigkeit, die man dann pro Szenario gewissermaßen dann durchaus auch hierarchisch ausbuchstabieren kann. Es kann ja sein, dass es eine anthropozentrische Perspektive gibt oder ein Milieu, das besonders anthropozentrisch ausfällt. Und dann ist natürlich dann mit der Hierarchisierung im Spiel. Hier ist dann der wichtige Punkt, dass das Verhältnis von Menschen und nichtmenschlichen Faktoren nicht von vornherein a priori, sagen vor jedem Bezug auf konkrete Milieuanalysen, schon in eine Hierarchie übersetzt wird. Ich hoffe, dass der Gedanke soweit. Geht's jetzt ein bisschen besser? Oder? Immer noch nicht so richtig toll, ne? Ich versuche mal. Also, geht man von der Symmetrie zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Elementen aus, also dann bedeutet das, dass man nicht der klassischen aufklärerischen Version des Menschen weiter folgen kann. Was ist das für eine Version? 18. Jahrhundert, Kant, nehmen wir mal so als einen Dummy. Das ist die Version eines souverän instrumentalisierenden Menschen, der als sagen, Gattungswesen sagen, eine sagen, Verfügungsmacht über Natur und Technik hat, nach der Maßgabe eigener Zwecksetzung, die völlig frei und aus sich heraus gewissermaßen autonom gesetzt werden können. Das ist das Bild des Menschen, von dem wir heute noch leben, das uns politisch, auch ethisch, auch unsere Intuitionen zugrunde liegt. Also man kann sagen, die meisten unserer ethischen Intuitionen sind selber anthropozentrisch, weil wir gewöhnt sind, in diesem Duktus, in dieser Diskursformation kulturell zu leben, dass wir geradezu kämpfen sogar um Freiheit für die Menschen, von Menschen, manchmal auch über andere, aber wieder von anderen. Und da ist sagen, immer eine Kontur, eine Figur sagen, konstruiert, die als aufklärerisches Phantasma eine Art von sozusagen Extrastellung des Menschen in der Natur und in anderen Kulturen stark macht. Und wenn man aber von den symmetrischen Relationen ausgehen will zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Aspekten in bestimmten Milieus, dann kann man dieses Bild nicht mehr fortschreiben. Und das Problem ist aber dann, dass wir mit den meisten Intuitionen, die wir haben, dann sagen nicht mehr, dass an die Stelle dieser Intuition hier eine Lücke setzt. Was machen wir denn ohne diese Intuition? Das ist gar nicht so leicht, das loszuwerden. Und trotzdem glaube ich, dass das die Aufgabe an der Medienanthropologie ist, an diese anachronistischen, tradierten Bilder von dem Menschen, sagen, dass die abzuarbeiten, die zu überwinden und medienanthropologisch gewissermaßen neu einzustellen. Also bei Kittlers programmatische Diagnose aus dem Jahre 1985, kennen Sie vielleicht noch, er sagt eben, dass Medien es unsere Lage so bestimmen würden, und da ist sozusagen eine Kippfigur andersrum gesagt, an die Stelle des schöpferischen und herrschaftlichen Menschen setzt sich das die herrschaftlichen, neu zur Herrschaft und Macht gekommenen Medienverbünde, Medientechnologien. Und er glaubt eben, dass spezifisch mit den informatischen Medien eine Art von, sagen, Superplayer auf diese historische Bühne getreten ist, die ursprünglichen Medien, deren wir unsere Selbstverhältnisse und Selbstverständnisse und Selbstsituierung verdanken, vor allem die Schrift, sagen, und die Sinnorientierung, also die Semantiken, bedeutungsorientierte Medien, so weit abgelöst haben, dass sie jetzt sozusagen nur noch im Code und in der mathematischen Funktion und im Algorithmus gewissermaßen eine ganz andere Form von Existenzweisen hervortreiben, die aber gar nicht mehr im engeren Sinne sagen, Menschen konturieren, sondern an uns vorbei, von uns unverstanden und trotzdem sich so verschalten und verschränken, dass sie eine neue Matrix bilden, die sich verselbstständigt und nicht mehr auf die menschliche Kontur und ihre Situierung gewissermaßen Einfluss hat, außer in dem Sinne, dass sie die gewissermaßen dominiert. Und deshalb glaubt Kittler, dass im Licht dieser neuen, also in der neuen oder damals neuen informatischen Dominanz, dass im Lichte dieser neuen Technologien Anthropologie gar nicht mehr betrieben werden müsste, weil Anthropologie als gesamtes Fragefeld, was ist der Mensch, wie versteht er sich selber, wie kann er sich auffassen, das ganze Fragefeld, glaubt er, gehört mit in die alte Tradition der vorinformatischen Zeitalter, vielleicht noch Gutenberg, aber jetzt sind wir im neuen Zeitalter und die Anthropologie können wir gleich mit verabschieden. Und das ist sozusagen eine starke anti-anthropologische These, die auch die Medienwissenschaft in Deutschland sehr stark beeinflusst hat. Und die Medienanthropologie, und für die ich mich interessiere, ist eine, die das ein Stück weit zumindest versucht zu korrigieren, ohne zurückzufallen, sagen Hitlers allgemeinem Einsatz, sondern ich versuche hier dann nochmal die Kompromissformel, also was wie eine sagen, medienwissenschaftlich informierte, aber doch kritische Perspektive auf die Frage der Situierung von menschlicher Existenz heute der nachgehen zu können, weil ich glaube, dass Fragen, das grundlegende Fragen nach Verstricktheit, Endlichkeit, nach Spielräumen, Verantwortung und Autonomie, dass die drängen bleiben, auch wenn wir eingestehen, dass unsere medialen Habitate komplett technisch überformt sind und wir also auch technische, an die Technik angebundene Wesen sind. Trotzdem bleiben wir mit unseren Fragen zurück, die wir seit Jahrhunderten haben. Die medienanthropologisch relevante Feststellung, dass menschliches Leben und Verstehen gleichermaßen von Mittlern, also von Medien und Vermittlern, Medialitäten abhängt, ist durchaus keine privilegierte Einsicht der Medienwissenschaft allein. Das hat es nicht Kittler erst erfunden. Man kann jetzt auch schon in anderen Autoren fündig werden, zum Beispiel hat Friedrich Engels, immerhin nicht so weit von hier weggeboren, Wuppertaler, in seiner Schrift vom Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, die Beherrschung der Natur nach eigenem Willen im Medium der Arbeit ins Zentrum seiner politischen Anthropologie gestellt. Also auch hier gibt es schon eine, man kann sagen, Relation, das wäre jetzt mein Fokus darauf, die Arbeit ist sagen, ein Verhältnis dass menschliche Körper und sozusagen Figuren zu Maschinen und Techniken haben. Und für Engels wie für Marx kann sich Menschwerdung, also Mensch ist nicht einfach gegeben, sondern auch da gibt es schon eine Prozesshaftigkeit. Für den Mensch muss erstmal zu Menschen werden. Das ist auch eine Figur, die die Philosophie öfter mal kennt. Kann sich die Menschwerdung nur vermittelt über freie Arbeitsprozesse vollziehen. Also dass die Medialität, sagen die Vermittlungsinstanz, der Hervorbringung von Menschen als Menschen im vollen Sinne, erst über Arbeitsprozesse, über freie Arbeitsprozesse zu vollziehen. Im Medium der Reflexion in den eigenen Arbeitsprodukten, genauer, finden dann sagen, die Konstitution, die Konstituierung eines menschenwürdigen, menschenhaften Lebens erst statt. Das ist also auch schon, wenn man genau hinguckt, ein Stück weit eine relationale Anthropologie im Spiel hier, weil sich Mensch eben nicht einfach vorausgesetzt wird, schon als feststehende Gattungsexistenz, sondern die muss erst geschaffen werden, durch bestimmte Tätigkeiten und Prozedualitäten, und das ist hier die Arbeit. Und er sagt, entfremdet ist ja der Lohnarbeiter, die Lohnarbeiterin für Marx nur deshalb, weil er in der erzwungenen Abspaltung von seinem Arbeitsprodukt selbst zum bloßen Arbeitsmittel degradiert wird. Also das Problem mit der Arbeit stellt sich dann ein, wenn die LohnarbeiterInnen nach Marx nicht mehr verbunden sind mit dem Produkt ihrer Arbeit. Und das heißt selber dann zum Instrument für Maschinen und Kapital werden, um sozusagen abstrakte Arbeit zu leisten. Also abstrakt im Sinne von abgekoppelt von den Möglichkeiten, sich zu spiegeln in den eigenen Herstellungen. Wenn ich am Fließband nur noch so mache und ich mehr weiß, was da hinten rauskommt, dann ist das keine Möglichkeit mehr für mich, mich darin irgendwie zu identifizieren, sondern ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue. Und diesem Nichtwissen, was ich tue, den ganzen Tag sagen, schaffe ich mich selber ab, sagt Marx. Der fehlende Zugriff auf das eigene Arbeitsprodukt hinterlässt eine anthropologische Lücke. Und deshalb können für Marx Lohnarbeiterinnen, die also abgespalten werden von ihren Produkten, nicht wissen, was sie herstellen, das einfach nur sozusagen im arbeitsteiligen Verbund machen sollen, sie können keine, wie ihr sagt, vollständigen Menschen werden. Das ist ein interessantes, also das ist natürlich eine krasse Formulierung, sie können keine vollständigen Menschen werden, weil Mensch dann hier schon eine abhängige Größe ist, die, wie gesagt, von gelingenden Arbeitsverhältnissen abhängen soll. Und wenn die sich nicht einstellen, wenn ich in schlechten Arbeitsbedingungen stecke, dann kann ich auch nicht der vollständige Mensch werden, sondern vielleicht nur ein halber oder gar keiner. Also man könnte jetzt sagen, auch wenn in dieser Herangehensweise eine klassische Auffassung vom autonomen, souveränen Menschensubjekt mit drinsteckt, denn es ist ja das Subjekt, was sich empört darüber, dass es entfremdet wird. Also der Lohnarbeiter, die Lohnarbeiterin, die irgendwie entfremdet ist, ist ja, die hat ja ein Problem. Und was hat die für ein Problem? Ihr Problem ist, dass sie nicht als Zweck an sich akzeptiert wird. Sie ist nicht sozusagen vollständig verbunden mit der ganzen Arbeitsprozedurität, sondern sie ist abgespalten. Sie wird selber zum Teil, wie die Teile der fordistischen Fließbandelemente, ist selber nur ein Teil wie die anderen. Und das ist sagen, eine empörende Zumutung für einen souverän sich auffassen wollenden, aufgeklärten Menschen. Wir hatten soeben die Fantasie des 18. Jahrhunderts, die uns heute noch umtreibt. Also diese Entfremdung ist ein Skandal für Menschen, die einen vollen Anspruch auf volle Menschwerdung haben. Und das heißt aber, hier ist offenbar auch bei Marx nicht nur diese aufklärische Auffassung des Menschenbegriffs mit im Spiel, sondern auch schon eine andere, die er selber gar nicht thematisiert und die offenbar menschliche Existenz als gradierbar ausweist. Man kann vollständig oder weniger vollständig offenbar Mensch werden. Es ist, als seien hier bereits zwei inkompatible Anthropologien im Spiel, die eine asymmetrische, das ist die herrische, und die symmetrische, das ist die arbeitsbezogene, die ganz unreflektiert zueinander in Spannung bleiben und nicht reflektiert werden. Der Bezug auf die existenzbildende Medialität von Arbeit generell ist jedenfalls auch über Marx und Engels weit hinaus ein oft wiederholter Topos, und der nicht zuletzt im Menschenrecht auf Arbeit seinen nachhaltigen praktischen Widerhall findet. Ein Menschenrecht auf Arbeit zu haben, heißt eben letztlich auch die Möglichkeiten zu haben, das Recht darauf zu haben, Mensch zu werden, im vollumfänglichen Sinne der normativen Implikation dieses Wortes, also der wertenden Implikation. Eine etwas anders geartete Sichtweise auf die anthropogenerische, also Menschen hervorbringende Wirkkraft von Arbeitsprozessen findet sich bei dem Begründer der Technikphilosophie Ernst Kapp. Für ihn sind es zunächst die Handarbeitswerkzeuge wie Hammer und Axt und dann aber auch musikalische Instrumente, vor allem die Stradivari-Geige und dann später auch industrielle Arbeitsmaschinen, auf die der Mensch seine organische Ausstattung, wie er sagt, zunächst projizieren würde. Er glaubt, dass wir gewissermaßen eine nahtlose Evolutionsgeschichte, Koevolution mit den uns umgebenden Werkzeugen, Maschinen und Instrumenten haben, weil er davon ausgeht, dass die Hand, die sozusagen ursprünglich tätige, produzierende, herstellende Hand, das ist, was in allen Variationen immer abstrakter in aller Instrumente und Werkzeuge Maschinen einflößt und eine Übersetzung findet in diesen Maschinen. Also sozusagen, die Welt geht von der Hand aus, insofern anthropozentrisch. Er glaubt, dass der Mensch eine organische Ausstattung, dann auch immer mehr auch andere Organe, dann auch das Hirn, auch sozusagen die Blickmöglichkeit in Brillen und allen Formen von Mikroskopen. Also erst auf eine sozusagen ausprojiziert, um sich dann in einem zweiten Schritt selbst als Teil einer je dinglich maschinell ausdifferenzierten Umwelt situieren und verstehen zu können. Das kommt sehr normal. Also Kapp zufolge ist die menschliche Existenz nicht einfach identisch damit, etwas herzustellen oder Werkzeuge herzustellen, die andere Werkzeuge herstellen können. Ist also kein bloßer stolzer Homo Faber, das ist sozusagen der produzierende Mensch, eine Gattung, die sozusagen als anthropologische Kategorie zur Verfügung steht für den stolzen produzentischen, schöpferischen Menschen und für dieses Phantasma, sondern menschliche Existenz gewinnt erst als imaginäre Größe bei Kapp eine Kontur, also da, wo sie als zurückgespiegelte Rückseite der eigenen Produkte erscheint. Also wenn Menschen sagen, in der Lage sind, sich in ihren Maschinen, Instrumenten, Werkzeugen und anderweitigen Artefakten zu spiegeln als Teil und sich als Teil einer Gemeinschaft mit ihnen zu empfinden, dann erst werden sie sagen, auch wieder menschlich. Also auch hier ist Menschwerdung ein Prozess, der abhängig ist von einem bestimmten kooperativen Verhältnis zur Arbeit, sagt er. Denn Werkzeuge, Instrumente, Maschinen sind also demnach deshalb Mensch hervorbringt oder anthropogenerisch, weil sie in einer doppelten Bewegung der Re- und Dezentrierung ein imaginäres Selbstbild ermöglichen. Also warum Re- und Dezentrierung? Während die exzentrisch vollzogene Auslagerung des eigenen Körperschemas auf ein technisches Außen, die Maschinen, die Instrumente, die Werkzeuge, im ersten Schritt gewissermaßen unseren Körper auch sozusagen zerstreuen, in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Ich bin also dann Teil Maschine, ein Teil Werkzeug, ein Teil Tisch, ein Teil das. Während das eine exzessive oder sagen dezentrierende Bewegung ist, führt sagen die Rückprojektion auf ein sagen imaginäres Zentrum wieder zu einer Art von Rezentrierung. Also ich hole mir versuche alle meine ausgelagerten Organe wieder mir ein bisschen ein Stück weit zurück anzueignen, indem ich sie als Teil von meiner Persönlichkeit betrachte. Ich bin also Teil der Umwelt und Teil meiner Selbst. Und dieses Teil meines Selbstsein, dieses Selbstsein wird dann zu einer imaginären Mitte und zu einer Art von Subjektposition. Das wäre die zentrierende Funktion. Und erst wenn ich da angekommen bin, sagt Kapp, erst wenn ich sage, verstehe, mich in meiner Umwelt als Teil ihrer selbst so aufzufassen, dass ich sie fast als meinen Organismus verstehen kann, dann verstehe ich mich richtig, dann verstehe ich mich, dann werde ich zu einer Person. Also während für Marx die an die Maschine gefesselten Arbeiterinnen, also in dieser Symbiose des Fließbandarbeiters, der so nicht mehr zum Inbegriff der sogenannten Vertierung des Menschen wird, betrachtet Kapp die enge Verkopplung von Mensch und Maschine und Mensch und Instrument und Werkzeug im Modus der kooperativen Arbeit als eine Relation, die in der harmonischen Spiegelung zum Modell einer gelingenden Menschwerdung und Selbstkonstitution gehört. Also hier ist die Fantasie, dass wir in Kooperationsverhältnisse eintreten, eine kooperative Art des Verständnisses, eine harmonische Welt, uns zu Hause fühlen in der Welt der Techniken und Artefakte. Das ist also die Anti-Entfremdungstheorie. Die läuft ähnlich wie bei Marx über Arbeit, aber sie geht nicht über die Entfremdung, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein Entfremdungsgewinn, gewissermaßen überhaupt erst die Bedingung der Möglichkeit für Menschwerdung. Das ist so die kleine Verschiebung hier. Also nicht das Eigentum an Arbeitsprozessen und Produkten, sondern der Prozess der Arbeit an und mit Maschinen selbst ist für Kapp identitätsstiftend. Der bloße Vollzug. Die kooperativ gedachte Arbeit ist für Kapp also die operativ verbindende Relation von organischen, maschinischen und imaginären Elementen. Denn all diese Elemente müssen ja da zusammengefügt werden. So wie sich dabei physische, organische an technische Bedingungen und Werkzeuge anpassen, in die eine Richtung, seien aber umgekehrt alle technischen Arbeitsmaschinen und Instrumente auf ihre praktische Bedienung hin schon ausgerichtet. Das heißt, also die Entwicklung geht in beide Richtungen. Die wechselseitige Anpassung ist dynamisch, nicht einseitig. Nicht Menschen passen sich an Techniken an oder Techniken an Menschen, sondern im Sinne eines lebendigen Umweltverhältnisses formen sich beides sozusagen dauernd wechselseitig ein. Und das ist ein lebendiger Prozess, der auch die Technik mit einbezieht und nicht auf die tote Seite stellt. Und so kommen dann Existenzweisen hervor, wie zum Beispiel Fabrikarbeiterinnen, über die der Kapp sehr groß schwärmt, weil er da die auch eine große Zukunft sieht. Also in einem gegenüber Marx und Kapp wertneutraleren Sinne hat Jacques Lacan bekanntlich mit seiner Theorie des Spiegelstadiums, vielleicht kennen Sie die, der Vermittlungsabhängigkeit von menschlichen Selbstbildern eine psychoanalytische Lesart hinzugefügt, die ebenfalls medienanthropologisch gut ausbaufähig ist. Der Spiegel fungiert bei ihm, das ist Spiegel, die Leitmetapher, als metonymisches Stellvertreterobjekt für alle möglichen Screens, die über Mitmenschen bis zu Klapsmaschinen und digitalen Techniken reichen können. Die Lacanischen Spiegel übernehmen auch bei ihm die Funktion der Vermittlung imaginärer Selbstkonstitutionen, also die Spiegel erlauben uns den Aufbau von Selbstbildern, an dem wir uns dann orientieren können. Und wie es hieß bei Kapp, die Organprojektion und deren Rücklauf in ein Selbstbild auch schon taten. Und auch in der Filmtheorie ist diese Denkfigur auch schon in ganz verschiedenen und auch nicht anthropologisch orientierten Theorien untergebracht, wo Projektion als eine existenzbildende Kraft zugesprochen wird, die etwa in Situationen der Identifikation mit oder auch im audiovisuellen Bewegtbild milieuspezifische Existenzweisen hervortreiben, wie Cineastinnen zum Beispiel und Voyeurinnen. Cineastin kann es ja nur geben, wenn es Cinema gibt. Und als Cineastin wären sozusagen jetzt eine plastische Existenzweise, die durch das Milieu des Kinos selbst hervorgetrieben wird, in dieser Art von wechselseitiger Dynamisierung, die wir schon bei Kapp finden. Also das Denken der Anthropomedialität jetzt nimmt den Faden solcher Überlegungen von Kapp bis über Lacan bis Bellure und auch viele andere auf und spitzt sie in einer gewissermaßen programmatischen Hinsicht eigentlich nur zu. Also es ist also gar nicht so brandneu, sondern mehr eine Art von Zuspitzung, ja. Der Einsatz bei anthropomedialen Relationen setzt nun nicht bei der Addition von Mensch plus Medium ein, die man dann erstmal auseinander nimmt. Also als wären das zwei additive Größen, die man erstmal vereinzelt, als getrennte Terme erstmal voraussetzt, um dann von dort aus zu überlegen, wie können jetzt die Einflüsse des einen auf die anderen aussehen. Einfach kausale Arbeitsflüsse. Wenn ich so da rangehen würde, hätte ich sagen, etwas, was manchmal die englische Medienanthropologie macht, die empirisch arbeitet und zum Beispiel Mediennutzungsverhältnisse analysiert, da ist es oft so, dass sie eine gewisse Auffassung schon voraussetzen. Was der Mensch ist, ist immer schon klar. Und jetzt gucken wir, wie die Medien zum Beispiel Sucht produzierend oder Gewalt hervorbringt, auf die Menschen einwirken. So als wäre es sagen, das wären die Medien dann die einseitigen Faktoren der kausalen Ursache für Veränderungen im anderen. Aber dieses einseitige Bild oder überhaupt die Idee, dass man Mensch und Medium erstmal schon mal trennt, das hat den Nachteil, dass alles, was Anthropologie eigentlich in kritischer Hinsicht sein soll, bereits schon nicht mehr schaffen kann, weil in der bloßen Setzung des Menschen als eigener Term schon alles mit enthalten ist, was man nicht mehr los wird, nämlich die anthropozentrische Perspektive auf Menschsein generell. Also muss man einen Schritt zurücktreten. Das ist jetzt die Zuspitzung. Jetzt kann man zurücktreten und ins Nichts treten. Das macht zum Beispiel die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts, indem sie sagt, naja gut, dann sagen wir eben einfach, dass der Mensch ist das unbestimmte Wesen. Der Mensch, die ist die Leerstelle. Die kann man immer neu bestellen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, damit umzugehen. Dass wir nichts voraussetzen wollen, schon einsehen, dass es viel zu voraussetzungsreich ist, von dem Menschen zu sprechen. Also reden wir von dem Menschen nicht mehr, sondern sagen, der Mensch ist irgendwie nur negativ bestimmbar. Wir können nur sagen, was alles nicht ist. Und er ist immer nie das, was er bestimmt wird, oder nur vorübergehend. Er ist also unbestimmbar. Und das ist in gewisser Weise der letzte Stand der Dinge der philosophischen Anthropologie. Und ich denke, dass man aber doch eine gewisse Positivität, also noch ein bisschen mehr sagen kann als das. Und der einfache Gedanke ist jetzt zu sagen, man kann die Beschreibung, die wir vorher hier schon gewonnen haben, ja auch mal ernst nehmen. Und warum denn nicht von vornherein versuchen, von der Verschränktheit her zu denken. Und zwar von Verschränktheit von Medien mit Menschen mit Bindestrich. Also von Bindestrichen her zu denken. Nicht von den Termen, die mit den Bindestrichen verbunden sind, sondern von den Bindestrichen zwischen Mensch und Medien. Wenn man sozusagen von den Beziehungen her denkt und nicht von dem, was in Beziehung gesetzt wird oder aus den Beziehungen erst resultiert. Also die Relationalität setzt sich sozusagen programmatisch an die Stelle des traditionell gefassten Menschenbegriffs. Statt Mensch wird hier von Verschränkung und Relationalität, von Medialität zum Beispiel, ausgegangen und dann wird geschaut, welche Beziehungsformen, welche operativen Abläufe oder Operationsketten, sagen andere Autoren, bringen eigentlich welche Formen von Existenz hervor. Und wir gehen sagen, erstmal in den Prozess direkt rein, gucken uns die Prozesse an, die sozusagen milieuspezifisch ablaufen, anstatt uns die Dinge und die Elemente und die Terme einzeln isoliert anzuschauen gucken von daher auf die Situation. Also das heißt, an die Stelle des Menschenbegriffs setzt sich jetzt hier dieser Zungenbrecher des Anthropomedialen. An die Stelle des festen, fixierbaren, einer fixierbaren Entität setzt sich hier ein prozesshaftes, sozusagen medienabhängiges Gefüge, das als Anthropomedialität überschrieben ist. Das ist jetzt sagen erstmal so die Ersetzungsfigur, begrifflich, auf begrifflicher Ebene. Also man könnte also sagen, damit ist noch etwas verbunden, nämlich dass wenn wir von dem Menschen nicht mehr sprechen, sondern jetzt von Anthropomedialitäten, dann tritt nicht nur sozusagen an die Stelle einer festen Identität eine eine prozesshafte, zeitbasierte, sondern auch an die Stelle einer vermeintlichen Einheit eine Vielheit. Jetzt geht es also um Existenzweise in den Plural und nicht mehr um die Existenz, die menschliche Existenz, den Menschen. Sondern den Menschen gibt es jetzt nicht mehr. Also es gibt nur noch sagen, viele verschiedene Vollzüge der klassisch würde man sagen, Menschwerdung, oder man kann jetzt hier sagen, der anthropomedialen, sagen, ins Leben, das anthropomediale ins Leben kommt von Existenzweisen. Es gibt jetzt die Hervorbringung von Existenzweisen in unterschiedlichen Szenen, sehr unterschiedlich. Und wir können jetzt erstmal an diesem Punkt einfach dann einzelne Szenen, in denen wir plausibel machen können, dass hier Existenzweisen medial hervorgebracht werden, untersuchen, damit wir diesen Konzept verfolgen können. Kino, wie gesagt, wäre eine Variante, der Leihkörper ist zum Beispiel schon eine anthropomediale Figur. Ein Leitkörper ist nur die Idee, dass wenn Sie im Kino sind und einen Film gucken, Sie gewissermaßen einen Kooperationsvertrag, auch hier eine Art von Arbeitsvertrag machen, Sie kooperieren insoweit mit dem Setting des Kinos, als Sie bereit sind, Ihre Affekte jetzt nicht auf Ihre eigenen Wohlbefinden und Ihre Zweckmöglichkeiten, Ihren Alltag zu beziehen, sondern die gewissermaßen freizustellen von allen zweckrationalen Bezügen und die bespielen zu lassen vom Film. Wenn Sie jetzt also sich aufregen, weinen, dann sind das nicht, dann sind das sozusagen in gewisser Weise nicht Ihre Tränen, denn Sie werden ja gerade bespielt von einem Narrativ oder von einem audiovisuellen Gefüge, das sich gewissermaßen Ihre Affektivität leiht, um sich selbst zu verlebendigen. Und der Punkt an dieser Verstrickung, in dieser Situation ist, dass jetzt sagen, wo ist es eigentlich der affektive, der affizierte Körper? Der ist also einerseits empirisch im Stuhl sitzend, aber andererseits ist es eigentlich eine Figur, die zwischen Leinwand und Zuschauer gewissermaßen in der Mitte schwebt. Und das meine ich mit dem Leihkörper. Der Leihkörper ist keine fixierte physische Instanz mehr, sondern eine Funktion der Übertragung von Affekten und Kognitionen auf ein technisches Geschehen, das in dem Amalgam erst dann zur Kinowirklichkeit wird. Und der Leihkörper wäre die Beschreibung dieser Kinowirklichkeit. Das wäre sozusagen ein anthropomediales Beispiel oder ein Beispiel für anthropomediale vorgebrachte Existenzweisen. Ich komme jetzt aber, wenn wir hier einen Punkt vielleicht noch nicht schon mal als Problem mitteilen möchte, wenn wir jetzt also so weit sehen, dass wir sagen, es gibt nicht mehr den Menschen, sondern nur ganz viele Existenzweisen und die sind alle medial, milieuspezifisch auch noch, also was hat der Leihkörper des Kinos ja zu tun mit mit der Verkehrsteilnehmerin, nämlich nichts, die ist eine andere milieuspezifische Existenzweise, dann steht natürlich im Raum genau sozusagen eine philosophische, mal bedrängende Frage, wie hängen denn diese ganzen Existenzweisen dann zusammen? Muss man die nicht irgendwie zusammenholen, damit die sowas wie eine gute Alternative zum klassischen Menschenbegriff auch herstellen? Und das ist jetzt hier erstmal so, dass ich sagen würde, nein, vielleicht ist diese Frage auch zu voraussetzungsreich und zu traditionell. Vielleicht braucht man gar kein Supersubjekt, das all diese Existenzmodalitäten zusammenhält. Nicht einmal einen Personenbegriff, der das alles zusammenhält. Und wenn es sowas gibt wie einen Personenbegriff, der die verschiedenen Existenzmodi innerhalb eines Tages, den sie durch einen Tag laufend vollziehen oder mehrere Jahre zusammenziehen, dann wäre das wiederum eine mediale Arbeit, nämlich zum Beispiel eine Narrative. Also ihre Identität ist doch selber nur eine anthropomediale Figuration, die sie narrativ herstellen müssen, und zwar dauernd neu. Und wer sie sind, können sie ja dauernd auch umschreiben und müssen das sogar tun, weil viele Selbstnarrationen gar nicht funktionieren oder revidierbar sind oder in therapeutischen Settings zum Beispiel überholt werden. Plötzlich stellen sie fest, sie haben gar keine Wut, sie sind eigentlich ganz traurig. Oder sie hatten eigentlich gar nicht das Problem mit dem Vater, sondern es war was mit der Mutter oder gar nichts. Also, und das heißt, ich will damit nur sagen, diese Fixierung auf dieses Supersubjekt, das in so einer harmonischen, synthetischen Form alle meine Bezüge, meine Verhältnisse zu Techniken, Umwelten, Menschen, anderen Diskursen zusammenhalten soll, das ist auch eine Phantasma aufklärerische Anthropologie, von dem ich glaube, dass wir uns durchaus verzichten können. Wir brauchen nicht das. Wo wir Einheiten brauchen, müssen wir sehen. Also wo wir in juristischen Zusammenhängen etwa zum Beispiel Adressen haben wollen. Wir wollen Adressen, wenn wir die Adressen haben wollen, die wir adressieren können mit Schuld zum Beispiel, Vorwürfen, dann produzieren wir sozusagen Einheiten oder Positionen, die wir dann belasten können. Aber dann müssen wir sozusagen das Setting uns angucken, das tut und braucht. Aber normalerweise ist das eigentlich gar nicht nötig, dass wir dauernd mit Synthesesubjekten rumlaufen, die alles zusammenführen und in eine Art von Identität übersetzen, halte ich selber für einen unreflektierten Nacheffekt traditioneller Anthropologien. Und ich glaube, wir kommen auch ohne aus. Und das heißt, man braucht weder Ego, starker Egoismus, Ego oder allozentrische Perspektive, sondern man kann sagen, dass Anthropomedialität einen Raum schafft für ephemere, also vorübergehende, auch vielleicht halb abgebrochene, queere, prekäre Selbstwahrnehmung und Entwürfe, die ohne die Rücksicht auf die Rhetorik fixierbare Identitäten auskommen. Das ist jetzt, also wiederholt, ich springe jetzt mal rüber zu Günther Anders. Ich komme jetzt mal zu dem ich frage das jetzt mal ab, jetzt versuchen Sie damit irgendwie so zu leben, wie es bisher ist. Das war jetzt nur die grobe Skizzierung dessen, worum es mir geht, in dem medienanthropologischen Ansatz. Günther Anders, jetzt möchte ich mir zum Konzept, Ihnen ein Konzept vorstellen, das erstmal ganz, ganz nichts damit zu tun zu haben scheint, aber dann vielleicht doch. Also, nach seiner Flucht aus Nazi-Deutschland, also überhaupt geborener Stern, Günther Anders heißt Anders, weil er Jude war und unter antisemitischen Bedingungen publizieren musste. Und dann gab es irgendwann die Situation in Deutschland, wo er nicht mehr publizieren durfte unter seinem Namen, der heißt nämlich eigentlich Günther Stern. Dann hat er zu seinem Chefredakteur gesagt, dann nenne ich da einfach Anders. Und das hat er dann zum Anders genommen, daraus auch einen Namen zu machen. Eine klasse theatromediale Szene, würde ich sagen. Jedenfalls also Günther Anders seither, 1902 bis 1992, so als Adresse. Also flieht aus Nazi-Deutschland nach Hollywood. Und das ist relevant, weil er sagt, er hat dort in einem Fließband gearbeitet. Und das hat ihn tatsächlich motiviert für diese Schrift, für diese medienanthropologische Reflexion. Und darüber hinaus, der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945, auch das ist für ihn ein Denkanstoß, der sich hier sozusagen, der hier zur Frage nach der Situierung von Menschen in Existenzweisen nochmal führt. Seiner Hauptthese dieses Buches zufolge ist es im Zuge der Technikentwicklungen wie der Atombombe und der Massenmedien, also dem Einzug der Massenmedien in die Haushalte vor allen Dingen, zu einem, wie er das nennt, kulturprägenden Gefälle gekommen, zu einem Gefälle zwischen dem, was Menschen herstellen können und dem, was sie sich vorstellen können. Also er sieht plötzlich im 20. Jahrhundert ein Gefälle gegeben zwischen Vorstellung und Herstellung. Ich stelle etwas her, was ich mir selber gar nicht mehr vorstellen kann. Also eine interessante Form von, sagen, da wo Arbeit passiert, konstituiere ich mich zwar als Mensch, aber ich mache jetzt etwas, was ich plötzlich gar nicht mehr als Spiegel verwenden kann. Und hier kommt also eine Diskrepanz zwischen Herstellen und Vorstellen zum Trage. Das ist für ihn der Riss, der neue Riss, das Problem des 20. Jahrhunderts. Das epochale Syndrom also ist für ihn eine entsprechende Affektlage, nicht eine Existenzweise, eine Affektlage, eine Großwetter-Affektlage. Und zwar nennt er das die prometheische Scham. Also die Art und Weise, wie wir im 20. Jahrhundert mit unserer Situierung umgehen, mit unserer Situation, ist die einer prometheischen Scham. Prometheus ist ja der Feuerbringer im Mythos und der Prometheus ist zugleich auch die Figur, die Metapher für unsere schöpferischen und produktiven herstellerischen Kräfte. Und die prometheische Scham ist jetzt die Scham des Herstellers von Welt. Als Weltenbauer sind wir plötzlich Beschämte. Nicht mehr stolz, sondern beschämt. Das ist die Kippfigur im 20. Jahrhundert. Er schreibt, Zitat, prometheischer Trotz, also nicht Scham, sondern Trotz, entgegengesetzt, besteht in der Weigerung, irgendetwas, sogar sich selbst, anderen zu schulden. Das ist sagen der prometheische Trotz. Komm alleine klar. Prometheischer Stolz besteht darin, sogar sich selbst, ausschließlich sich selbst, irgendjemandem anderen zu verdanken. Also das ist die Signatur, der prometheische Stolz ist die Signatur des Self-Made Man, sagt er, des 19. Jahrhunderts. Diese Haltung ist heute zwar noch vorhanden, sagt er, aber eben einer anderen gewichen. Das Schicksal des Prometismus, also der Produktivkraft des Menschen, hat einen dialektischen Umschlag erfahren. Wer bin ich schon, fragt der Prometheus von heute, der Hofzwerg seines eigenen Maschinenparks. Und das frage er mit dem Gefühl der Minderwertigkeit gegenüber seinen allzu perfekten Fabrikaten. Das ist jetzt die neue Faszinationsgeschichte, würde Erich Holl sagen. Faszination führt aber hier nicht zu einer irgendwie kritischen Hinterfragung und begeisterten Entwürfen, sondern zu Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber den perfekten Fabrikaten. Und das, was hier zum Schampunkt besonders wird, ist, dass man selber nicht gemacht ist, sondern dass man selber als Nichtgemachter all seinen Fabrikaten unterliegt. Also nicht die Krone der Schöpfung bin ich qua Natur gegeben, sondern ich bin als Nichtgemachter, kann ich nicht konkurrieren mit der Perfektion der unendlichen Reproduktions- und Serialitätskraft von meinen Fabrikaten. Deshalb schäme ich mich gewissermaßen als schlecht gewordene Mutter oder Vater dieser Fabrikate meiner Schwäche gegenüber den Kindern. Seine Diagnose zufolge geht mit dieser Entwicklung, speziell mit den kybernetischen Maschinen, den neuen Fernlenkwaffen und Massenmedien, also eine Verschiebung einher, die sozusagen alle anderen Relationen auch mit tangieren. Also dieser Stolz ist nicht einer, den ich nur empfinde, wenn ich gerade mal über Maschinen nachdenke oder über meine Arbeit oder über den Verkehr oder über Fernlenkwaffen oder die Atombombe, sondern diese prometheische Scham ist eine grundlegende Selbstweltverhältnis. Alle meine Welt- und Selbstverhältnisse, sagt er, sind es davon eingerahmt, werden davon gewissermaßen grundiert. Scham ist demnach ein Zustand der Verstörtheit, in der sich der Mensch als etwas oder jemanden erfährt, was er nicht sein will oder aber auf unentrinnbare Weise doch zu sein hat. Jetzt kommt also eigentlich ein tragisches Genre-Moment ins Spiel. Mit dieser prometheischen Scham ist eine Art von Tragödie verbunden. Was genau ist denn das, was der Beschämte nicht sein will und doch zu sein hat? Und seine Antwort darauf ist, es ist der Sachverhalt und das Wissen darum, geboren statt hergestellt zu sein. Das ist dann der neue Text, das neue Selbstverhältnis, geboren statt hergestellt zu sein. Die biologische Körpergebundenheit und daran liegende Endlichkeit führe zu den beschämenden Fehlleistungen im Verhältnis zur Leistungsstärke der technischen Produkte, die uns weniger bräuchten als umgekehrt und die wir nicht kontrollieren können, inklusive Algorithmen, das kann man jetzt auf Digitale weiterziehen. Solange die Anpassung an die Apparate sozusagen nahtlos funktioniert, stellten wir nicht fest, dass wir nicht identisch mit ihnen sind. Also eben automatischen gewissermaßen Arbeitsabläufen sind wir eigentlich durchaus eins mit unseren Umgebungen, technischen Materien und Dingen. Doch ab und zu, sagen wir am Fließband etwa, kann einem plötzlich klar werden, das ist seine eigene Erfahrung, die kann ich auch bestätigen, dass man plötzlich die eigene Hand nicht mehr erkennt, weil man, oder nicht mehr erkennt, dass die eigene Hand ist, die dauernd so macht. Und man feststellt, dass, ein Ablauf hier in einer absoluten schnellen Taktung läuft, die man mit den körperlichen Möglichkeiten, die man hat, kaum bedienen kann. Oder man hat eben Fotomöglichkeiten, mit denen man optische Visualität herstellen kann, die komplett in Diskrepanz steht zur dann vermeintlichen defizitären Outfit. Außerhalb von Fotowelten, also Selfie, die ganze Selfie-Kultur ist ja nichts anderes als eine weitere Zuspitzung dieses Gefälles zwischen Herstellen und Vorstellen. Man stellt sich vor, dann in einem Modus des hergestellten Fotos, des Selfies, aber möchte eigentlich vermeiden, dass man noch live gesehen wird, weil die Diskrepanz ja so groß ist. Das wäre jetzt ein Beispiel, was man da auch dazu einbringen könnte. Der Punkt, den er jetzt macht, ist, also er sagt, die prometheische Scham ist also eine Identifizierungsstörung zwischen dem, das zwei Begriffe aus der Psychoanalyse, zwischen dem Es, dem Unterbewusstsein und dem Ich. In Abweichung zu Freud, der vom Ich und Ich und Es spricht, bezeichnet das Es bei anders alles dasjenige, was ein Ich mit ist. Also alles, was automatisch mit ist, trägt sich ins Unbewusste ein, prägt das Unbewusste. Nicht nur die prägenden Beziehungen, psychologischen Beziehungen mit anderen Menschen, sondern alles, was mir dauernd mit ist, trägt sich in mein Unbewusstes ein. Das, was mit ist, sind also nicht nur Menschen, sondern eben auch Medien- und Maschinenbetriebe. Diese dauern mit uns und übernehmen daher die Rolle eines Apparaten-S. Also er geht davon aus, dass sozusagen auf der Ebene des Unbewussten ein Apparaten-S aufbaut. Das ist gewissermaßen die symbiotische Komponente, die in ihren ungestörten Funktionsorientierungen auf Umwelt und Technik bezogen von Identität ausgeht und das auch sozusagen verarbeitet. Sodass es eigentlich eine Art von Spaltung des Unbewussten gibt. Denn jetzt gibt es einen Teil des Unbewussten, das ist sozusagen das Gattungsunbewusste. Das ist unsere Zugehörigkeit zum biologisch sterblichen, endlichen, geborenen Körpern gewissermaßen noch, unseren antiquierten Rest noch spiegelt. Und das andere Apparaten-S-Anteil des Unbewussten, das gewissermaßen die Seite der Maschinen schlägt und dort ganz identifikatorisch eigentlich glücklich funktioniert. Und das ist jetzt aber eine Spaltung, die auf der Ebene des Unbewussten passiert, sagt er. Dies führt dazu, dass der Teil, der nicht funktional ist, der sich also für die Gattungszugehörigkeit zuständig ist, der wird jetzt in einer Selbstverleugnung schamhaft verleugnet. Also das Selbstverhältnis in der prometheischen Scham ist eines, in dem wir unsere biologische Gattungszugehörigkeitsaspekte verleugnen und uns auf die Seite dessen ziehen, wo wir kompatibel sind mit technoiden Transformationen. Und das Scham ist nur ein Affekt, der durch eine doppelte Gerichtetheit ausgezeichnet ist. Nicht allein hat jede Scham einen Gegenstand, also etwas, worüber man sich schämt, ein Makel, ein vermeintlicher Makel, sondern sie hat auch jemand oder etwas, wovor sie sich schämt. In der Schamsituation, das kennen Sie auch von sich, haben Sie immer zwei Bezüge, also ein Objekt, über das Sie sich schämen und etwas, vor der Sie sich schämen, eine Instanz. Und das Wichtige an der Scham ist, also der eigentlich typische Impuls der Scham ist, vor Scham zu erröten und im Boden versinken zu wollen. Das nimmt hier der Anders wörtlich und sagt, ja, in der Tat, der Impuls der Scham ist, sich eigentlich vor der Instanz einer Beobachtung, einer kritischen Beobachtung wegzuziehen. Wenn man will, einer kritischen Zuschauerinstanz sich entziehen, um nicht den Schmerz zu empfinden, vor dieser kritischen Instanz den eigenen Makel, die Makelhaftigkeit aufzuführen. Das ist also es gibt also einen Rückzugseffekt der Scham und eine Selbstverleugnungsdimension. Da aber ein anderer Teil des Unbewussten in seiner Konstruktion durchaus sozusagen aufwertend bleibt und die Technik nach wie vor umjubelt und adoriert und bewundert, kommt es zu einem Problem, dass jetzt der Teil der Scham, der sie gewissermaßen aus der Welt entziehen will, in den Boden versinken möchte, wird mit einer entgegengesetzten Scham über diese Scham gedoppelt. Denn jetzt, sagt er, ist dieser Teil, der sich ja stolz auf die Technikaffinität beziehen kann, noch ausgesetzt und dieser Teil schämt sich über die Scham. Denn die erste Scham, die Scham erster Stufe, ist ja eine, die sich noch sagen, ganz fixiert auf die gattungsspezifische Zugehörigkeit, auf Biologie und Körperlichkeit, nicht Technizität, eine Art von Naturaspekt. Und dieser Teil muss verleugnet werden, wird verleugnet, in dem Empfinden einen Mangel dahin da zu haben. Und die andere Seite wird stark, identifiziert sich mit dem starken Gegenüber, mit der starken Technik, geht sagen, das Feindeslager über und von dort aus wird der schwache Rückzugseffekt sagen, gewissermaßen nochmal mit Scham belegt. Jetzt wird also, das ist jetzt sein interessanter Punkt, jetzt kommt eine doppelte Aspekt zustande, jetzt schämt sich die Scham über die Scham und das führt dazu, dass sagen, der Impuls, sich zurückziehen zu wollen, fast gar nicht sichtbar ist. Also er diskutiert das Problem der doppelten Scham gegenüber einer Kritik an ihm, einem Einwand, der darin besteht zu sagen, also die Scham, die du da analysierst, lieber Anders, die ist ja völlig unsichtbar. Wo ist sie denn? Ich sehe nicht die sich selbst zurückziehenden Menschen. Alle sind begeisterte Technikfans und wo sind denn die Rückzüge? Im Gegenteil, alle kaufen sich noch mehr Handys, noch mehr Techniken, rüsten auf, wo sie können, also in jeder Hinsicht, militärisch, überall. Also wo ist dann der Rückzug? Wir sehen die Rückzugssituation, also falsche Analyse, lieber Anders. Und da sagt er, ja, nee. Es gibt drei Aspekte, diesen Ansatz kritisieren kann. Man kann sagen, die problematische Scham ist eigentlich absurd. Sie ist unsichtbar. Und sie ist trivial, da nicht neu. Das sind so die drei Einwände. Und auf die geht er jetzt der Reihe nach so, dass er sagt, der erste Einwand, politische Scham ist absurd, weil die These lautet, schließlich sind ja immer noch Menschen, die die Homo Faber-Figuren, denn die Menschen bleiben diejenigen, die auch die noch so großen Techniken doch herstellen. Und solange die Menschen, die Medien und die Techniken von Menschen gemacht werden, bleibt auch das Ursachenprinzip eigentlich erhalten. Eigentlich bleiben doch die Medien abhängig, zumindest in ihrer Genealogie von Menschen. Und deshalb ist das eigentlich übertrieben, hier von so einer abgehängten Existenz der Menschen zu reden. Und dem begegnet Anders mit dem Argument, dass erstens die meisten Menschen gerade nicht die Produzentin, sondern bloße Zeitgenossin ihrer Medien und Maschinen seien. Und zweitens würde in einer arbeitsteiligen Ökonomie, selbst dort, wo Leute oder Arbeiterinnen, Programmiererinnen, Arbeiterinnen an der Verfertigung von Maschinen und Programmen teilhätten, im Sinne von Marx, diese vom Arbeitsprodukt wiederum so abgespalten sein, dass der Stolz auf die Produkte wieder entfallen müssen, sodass das also nicht die Dimension sein kann. Der zweite Einwand besagt, gegen sein Konzept von der prometheischen Scham, dass es diese Scham nicht gäbe, nicht beobachtbar sein. Sie tritt nicht auf. Und darauf antwortet er jetzt sophistisch, aber ich finde raffiniert. Er sagt, dass er, ja, das würde stimmen, man würde sie sagen, diese prometheische Scham würde sich durch relative Unsichtbarkeit auszeichnen. Und die haben aber mehrere Ursachen, denn die bekannten Schamarten hätten sich früher zwischen Menschen abgespielt und dort als Kommunikationssperrungen wahrnehmbar gemacht. Also wenn sie zwischen Menschen stehen und eine Figur schämt sich, dann wird sie rot und will im Boden versinken, zieht sich zurück und das ist sichtbar und sie können das bezeugen. Da habe ich es hier, die prometheische Scham, da geht es ja um den Verkehr zwischen Menschen und Maschine und das heißt, damit entfällt gewissermaßen der empathische, beobachtungsfähige Partner und die Partnerin, die diese Schamreichung als solche, Schamregung als solche verzeichnen könnte. Das heißt, also der Rückzug von den Maschinen wird selber von den Maschinen nicht verzeichnet. Zudem, so Anders, trete Scham ohnehin nie auf, da ihr Impuls ja gerade daran geht, sich zurückzuziehen. Eine sich schämende suche ja den vermeintlichen Makel zu verbergen. Und da aber nun die sich Schämenden im 20. Jahrhundert nicht in der Lage wären oder unfähig sind, ihre besondere Lage zu entfliehen, können sie eben diesen Wunsch, in Grund und Boden zu versinken, nicht vollständig realisieren. Und das hätte zur Folge, sagen zwei dialektische Folgen, da die sich Schämenden nicht fliehen können, denn der Menschenpark bleibt ja gewissermaßen die umstellte Welt, in der wir leben, tritt eine Art von Gegenkraft auf, nämlich die Unverschämtheit. Also jetzt wird also tatsächlich es recht, mit dieser also aus der Not heraus der Scham wieder folgen zu können oder eine Scham über die Scham zu entwickeln, tritt gewissermaßen akkumulierend ein Bewältigungstrick auf, Statt nämlich den Mangel, um sich selbst zu verbergen, verbergen die prometheisch Bestäben nun ihre Scham. Ja, die Verbergungsgestus der Scham selbst. Sie springen direkt in eine Scham entgegengesetzte Haltung der Unverschämtheit und der, sagen, exzessiven Ausstellung und Sichtbarmachung aller möglichen Existenzvollzüge. Also wenn Scham unsichtbar bleibt, sagt Anders, dann deshalb, weil sie durch Sichtbarkeit verborgen ist. Der dritte Einwand besagt, dass die prometheische Scham als Analyse, als Kategorie, als Diagnose nichts Neues einbringen würde. Sondern sie würde nur das wiederholen, was bei Marx schon etwa als Verdinglichungsproblem und als Entfremdungsproblem thematisiert worden sei. Und dem begegnen immer mit dem Argument zu sagen, dass hier eine zweite Stufe der Verdinglichung stattfinde, oder erreicht worden sei, eine größere Verdinglichung im Sinne der besseren Geräteanpassung, sei das maximale Begehren des prometheisch Beschämten, der sich nun, anders als zuvor, Subspezies seiner Geräte bewerten würde. Er bewertet sich selbst in Terms seiner Geräte. Das ist die neue Lage. Das heißt also, nicht eine zu große Verdinglichung ist hier das Problem wie bei Marx, sondern eine zu geringe, die den antiquierten Körper nicht abzuhängen verstehe. Mache das identifizierte Problem und die neue Selbstimagination aus. Ich bin also viel zu wenig Maschine, viel zu wenig verdinglicht, mich gut fühlen zu können. Wie spät haben wir denn überhaupt? Wie viel habe ich schon geredet? 19 Uhr. Wie lange habt ihr jetzt schon geredet?
Eine Stunde.
Oh. Okay, dann glaube ich, das wird jetzt einfach dann doch zu lang. Also ich würde vielleicht mal sagen, eine Stunde, Sie sind jetzt schon tapfer genug. Vielleicht sollte ich mal vorspringen. Das können Sie sich ja ungefähr auch vorstellen. Das ist ja schon eine ziemlich komplizierte Figur. Vielleicht kann man sagen, also was wäre denn jetzt, sagen, heute die Perspektive auf Anders? Hätten wir heute die Gelegenheit, die Möglichkeit zu sagen, ja, so eine Großwetter-Affektlage wie die prometheische Scham würde vielleicht nochmal zusammenfassend darstellen, wie wir heute uns sagen, zu technologischen Entwicklungen verhalten oder zu militärischen Entwicklungen verhalten, zu Alltags-, zu Technosphäre verhalten. Das kann man, glaube ich, nicht mit einem Ja-Nein beantworten. Ich würde deshalb einen Umweg gehen wollen und vorschlagen zu sagen, was wäre denn jetzt sozusagen die epochale Diagnose, die, wo wir am meisten mitgehen können, und das wäre eben doch nämlich eines Anthropozän. Das ist sicherlich eine Diagnose, die wir alle irgendwie teilen, die wir alle eingebunden sind, die wir mehr oder weniger unterschreiben müssen. Und das Anthropozän hat ja wiederum eine ganz klare Perspektive darauf, dass es hier eine sehr, sehr starke Autorschaft gibt für das, was jetzt hier weltumspannende technische Veränderungen mit sich bringen. Also es gibt eine große Verschiebung im Verhältnis zu Anders, weil es ja hier nicht darum geht, dass die Faszination von den Technologien, Atombomben und so weiter, hier das starke Moment ist, sondern der Schrecken vor der allerdings auch unvorstellbaren Dimension des Mülls, des Abfalls, der Technofossilien und der nicht bewältigbaren Materieströme, die wir plötzlich um uns herum als Darkseid von Produktionen plötzlich uns ihrerseits überwältigen. Also die ganze abgedrängte, abseitige, objektartige Dimension der technischen Produktion ist ja nicht mehr glanzvoll und gloria, sondern ist im Gegenteil ein uns erdrückender Müll. Ein uns umbringender, uns und die Lebenswelten erstickender, toxischer Müll. Das ist also genau die andere Seite. Das heißt, das Anthropozän kann hier schon mal nicht anschließen an diese Faszinationsgeschichte bei Anders. Also hier geht es ja nicht um Unterlegenheit, sondern um eine andere Form von Ausgeliefertheit, nämlich den anderen Negativeffekten, die immer schon, also sozusagen, die offenbar immer schon da waren, die wir aber irgendwie nicht gesehen haben. Das Anthropozän hat also hier eine andere Agenda. Jetzt können wir mit diesem, anders als Anders, würde er wiederum sehr stärker zurückgehen auf eine anthropozentrierende Figur, in dem das Anthropozän sagt, der Mensch als Gattungswesen, und zwar wieder das ganz klassische Gattungswesen, der ist schuld. Der Mensch an und für sich ist schuld. Das ganze Gattung, seitdem, das können wir sogar geochronologisch nachlegen. Wir bohren in den Kern, sehen wir Hilfe, überall ist Technofossilien. Das ist also das ist der Spiegel im Kapschen Sinne der Menschwerdung ab einem bestimmten Zeitalter. Und das ist jetzt die neue Reflexion, der wir aber entnehmen, dass der Mensch stärker denn je in der Pole Position ist, jetzt halt negativ, aber als Schuldige, als verursachende schuldige Figur. Das heißt, hier ist die Diagnose eigentlich, wenn wir jetzt uns von Anders hier inspirieren lassen, die der prometheischen Schuld. Ich würde sagen, das ist der Wechsel, und mit der prometheischen Schuld hat man anders als in der Scham. In der Scham ist sozusagen das Selbstverhältnis so negativ, dass das Selbst sich selbst gewissermaßen auflöst, verschwinden will, sich sagen, verdrängt, diffundiert, zurückzieht, schrumpft. In dem Schuldfall ist die Selbstverantwortung für eigenes Handeln, sagen die starke Größe und auch die Entschuldigungsmöglichkeiten tragen sich in den Schuldaffekt mit ein. Und hier hat man also eben eine Adresse. Wir haben die Adresse der Menschheit als die sich entschuldigen sollende oder für Wiedergutmachung sorgen könnende und müssende, sagen, Kröne der Schöpfung oder Antikröne der Schöpfung, sagen, dem Jog des Grauens. Und diese, und wenn man den Autoren des Anthropozäns zuhört, dann haben sie auch wieder die Auffassung, dass, und das ist eigentlich eine Faszination, die sich als, für mich als Ambivalenz, eine Ambivalenz in anthropologischer Hinsicht zeigt, dass sie einerseits in ihren Beschreibungen die Verstrickung von sagen, Aktivitäten, technischen Produktionen, Existenzvollzügen in ihren fatalen Verselbstständigungsdimensionen ausweisen und darin eigentlich dauernd Natur und Technik oder auch Mensch und Technik Differenzen einziehen und dort also durchaus von anthropomedialen Konstellationen in Analyse reden, das ist die Diagnose. Aber in der anthropologischen Beantwortung der Frage, was zu tun ist, da gehen sie zurück aufs 18. Jahrhundert und strapazieren das klassische anthropozentrische humanistische Ideal eines aufklärungsfähigen, geistbestimmten, rationalen Verstandes. Und dieselbe reine Vernunft, die eigentlich dazu geführt hat, dass wir durch Naturausbeutung und durch diese ganze Dichotomisierung und Dualismen, Technik versus Natur, Geist versus Körper, Mensch versus Tier, in dieser ganzen Gegenüberstellung, die alle an diesen reinen Naturkonzepten hier hängen, das ist ja die Gründungsfigur für all diese technofossilen Katastrophensituationen, in denen wir jetzt uns befinden. Aber dieselbe Figur, Vernunftinstanz, wird angerufen, um uns retten zu sorgen, um die Retterin zu spielen. Und das, glaube ich, an dem Punkt ist einfach die medienanthropologische Kritik dringend vonnöten, weil da muss das Anthropozän zu sich selber irgendwie ein kritisches Verhältnis einnehmen. So, jetzt bin ich aber auch schon heiser und Sie können schon nicht mehr. Jetzt höre ich mal einfach auf. Und vielleicht, ja.